Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hier ist der Haas Steuernachrichten-Podcast mit den wichtigsten News der Woche. Kalenderwoche 9. Heute sprechen wir über Fahrtkosten eines Teilzeitstudierenden zu seinem Studienort, die Steuerbarkeit von Geschäftsführungsleistungen einer Praxisgemeinschaft sowie die Nachweisforderungen eines Vermieters bei Option zur Umsatzsteuerpflicht. Ihr Sprecher ist Waldemar Krause, Steuerberater aus Hannover.
Haas Steuernachrichten.
Der BfH hat eine bedeutende Klarstellung zur steuerlichen Behandlung von Fahrtkosten für Studierende getroffen. Die zentrale Frage: Wann gilt ein Studium als Vollzeit- oder Teilzeitstudium? Und welche steuerlichen Folgen ergeben sich daraus? Im konkreten Fall hatte Mike ein Zweitstudium an der Fernuniversität Hagen begonnen. Er war als Teilzeitstudent mit einem wöchentlichen Studienaufwand von rund 20 Stunden eingeschrieben und machte in seiner Steuererklärung Fahrtkosten nach Reisekostengrundsätzen geltend. Das Finanzamt hingegen behandelte sein Studium als Vollzeitstudium und akzeptierte nur die Entfernungspauschale, eine Entscheidung, die finanzielle Nachteile für den Steuerpflichtigen bedeutete. Doch der BfH sah das anders. Ein Studium gilt nur dann als Vollzeitstudium, wenn es den Studierenden zeitlich ähnlich stark beansprucht wie eine Vollzeitbeschäftigung, also etwa 40 Wochenstunden umfasst. Entscheidend sei dabei nicht, ob der Studierende nebenbei arbeitet oder nicht, sondern allein der in der Studienordnung festgelegte Zeitaufwand. Damit dürfen Teilzeitstudierende ihre Fahrtkosten nun in tatsächlicher Höhe als Werbungskosten absetzen und nicht nur mit der pauschalen Entfernungspauschale. Ein Urteil mit Signalwirkung. Für Studierende, die ein Teilzeitstudium absolvieren, bedeutet diese Entscheidung eine faire steuerliche Behandlung und finanzielle Entlastung. Es gibt ihnen die Möglichkeit, ihre tatsächlichen Kosten geltend zu machen. Ein wichtiger Schritt für mehr Gerechtigkeit im Steuerrecht. Doch was bedeutet das für die Praxis? Teilzeitstudierende sollten ihre Studienbescheinigung und die Angaben zu ihrem Studienaufwand genau prüfen, um ihre steuerlichen Vorteile voll auszuschöpfen. Finanzämter hingegen müssen sich künftig an den tatsächlichen Studienbedingungen orientieren. Eine pauschale Einstufung von Studierenden als Vollzeitstudenten ist nicht mehr ohne weiteres möglich. Studierende in einer Erstausbildung profitieren von diesem Urteil nur eingeschränkt, da sie Fahrtkosten nur als Sonderausgaben geltend machen können. Zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Praxisgemeinschaften hat der BfH eine wegweisende Entscheidung getroffen. Im Kern ging es um die Frage, ob Geschäftsführungs- und Verwaltungsleistungen innerhalb einer Praxisgemeinschaft steuerpflichtig sind oder ob eine Steuerbefreiung nach Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe F der Mehrwertsteuersystemrichtlinie greift. Die Praxisgemeinschaft Gesund und Fit wurde von zwei Ärzten betrieben, die sich Praxisräume, medizinische Ausstattung und Personal teilten. Fit übernahm die Geschäftsführung und erhielt hierfür eine Vergütung. Das Finanzamt wertete diese Leistungen als umsatzsteuerpflichtige Umsätze. Praxisgemeinschaft argumentierte dagegen, sie sei lediglich eine Kostenteilungsgemeinschaft und unterliege daher nicht der Umsatzsteuerpflicht. Der BfH entschied, dass eine Praxisgemeinschaft zwar grundsätzlich als Unternehmerin gemäß § 2 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz gilt, jedoch nicht alle erbrachten Leistungen steuerpflichtig sind. Die bloße gemeinsame Nutzung von Infrastruktur führt nicht automatisch zur Steuerpflicht. Geschäftsführungsleistungen eines Gesellschafters sind nicht als steuerpflichtige Umsätze der Praxisgemeinschaft an ihre Mitglieder zu werten, da sie der internen Organisation dienen. Weiterhin sind Leistungen steuerfrei, wenn sie unmittelbar der ärztlichen Tätigkeit der Mitglieder dienen, wie es in § 4 Nummer 14 Umsatzsteuergesetz der alten Fassung geregelt ist. Dazu gehören insbesondere administrative Tätigkeiten, Reinigungsleistungen sowie Dienstleistungen durch freie Mitarbeiter, sofern diese zur Heilbehandlung beitragen. Das Finanzamt hatte zudem eine Wettbewerbsverzerrung befürchtet. Doch der BfH stellte klar, dass im Gesundheitsbereich regelmäßig keine Wettbewerbsverzerrung droht, insbesondere da vergleichbare Strukturen wie Gemeinschaftspraxen ebenfalls steuerbefreit sind. Für Praxisgemeinschaften bedeutet dies, dass sie ihre Struktur überprüfen und sicherstellen sollten, dass ihre Leistung der ärztlichen Tätigkeit dienen. Die reine Erstattung gemeinsamer Kosten ohne Gewinnerzielungsabsicht führt nicht zur Umsatzsteuerpflicht. Der BFH bestätigt mit dieser Entscheidung die steuerliche Privilegierung von Praxisgemeinschaften und stärkt deren Position gegenüber der Finanzverwaltung. Das Urteil stärkt die Rechtssicherheit und reduziert das Risiko steuerlicher Nachforderungen. Umsatzsteuerpflichtige Vermieter tragen nach § 9 Absatz 2 Satz 2 Umsatzsteuergesetz die Beweislast gegenüber dem Finanzamt dafür, dass die Voraussetzungen für den Verzicht auf die Steuerbefreiung erfüllt sind. Das bedeutet konkret, der Vermieter muss nachweisen, dass die umsatzsteuerpflichtige Vermietung nicht zu mehr als 5% für steuerfreie Umsätze genutzt wird. Dabei handelt es sich um eine Bagatellgrenze. Welche Nachweise können erbracht werden? Mieterbestätigung, eine schriftliche Bestätigung des Mieters über die Nutzung der Immobilie für Umsätze, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. Mietvertrag, klare vertragliche Regelung zur Nutzung der Immobilie. Sonstige Unterlagen, zum Beispiel betriebswirtschaftliche Auswertung des Mieters, aus denen die Art der Nutzung hervorgeht. Wie oft muss der Nachweis erfolgen? Grundsätzlich reicht eine einmalige Bestätigung des Mieters aus, solange keine Änderungen in der Nutzung erwartet werden. Dennoch ist es ratsam, zumindest einmal jährlich eine aktuelle Bestätigung einzuholen, um sich rechtlich abzusichern. Was passiert, wenn die Bestätigung nicht zutrifft? Der Vermieter trägt das Risiko. Falls der Mieter die Immobilie doch teilweise für steuerfreie Umsätze nutzt, kann das Finanzamt die Umsatzsteueroption versagen. Eine schlichte Bestätigung des Mieters ohne weitere Prüfung schützt den Vermieter daher nicht vor Nachforderungen. Im Streitfall kann jedoch ein Schadensersatzanspruch gegen den Mieter aus den Paragraphen 535, 280 und 281 Bürgerlichen Gesetzbuchs bestehen. Fazit: Vermieter sollten nicht nur auf eine Mieterbestätigung vertrauen, sondern regelmäßige Nachweise sichern. Eine jährliche Abfrage und eine klare mietvertragliche Regelung erhöhen die Rechtssicherheit und minimieren das steuerliche Risiko.
Das waren die Themen in dieser Woche. Jetzt sind Sie dran. Teilen Sie unseren Podcast und folgen uns. So verpassen Sie keine Folge. Wir sind auch auf Instagram, LinkedIn und YouTube. Dort können Sie sich ein Bild zu unseren Sprechern machen. Wir wünschen Ihnen alles Gute und bis zur nächsten Folge.